des Lebens wird präsentiert von GHGA, dem Deutschen Humangenom-Phenom-Archiv. Viel Spaß bei der heutigen Folge Die menschliche Zelle, eine Anleitung, viele Aufgaben. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die menschliche Zelle. Wir erklären, warum es verschiedene Zellen gibt, warum man einen Atlas für Zellen braucht und warum KI, also künstliche Intelligenz, helfen kann, unsere Zellen besser zu verstehen. In den vergangenen Podcast-Episoden habe ich immer wieder unterschiedliche Gleichnisse für die DNA verwendet. Und auch heute habe ich wieder ein Beispiel dafür. Stellen wir uns also vor, wir haben ein Kochbuch und dieses Kochbuch ist unsere DNA. Je nachdem, welches von den Rezepten im Kochbuch man tatsächlich zubereitet, steht natürlich ein komplett anderes Gericht auf unserem Teller. Es kann sein, dass man ein Gericht besonders gern mag und deshalb gleich die dreifache Menge davon kocht. Oder es kann sein, dass man unterschiedliche Rezepte zubereitet und so ein Fünf-Gänge-Menü zubereitet. Die Anleitung ist also immer die gleiche, das ist das Kochbuch. Was dabei herauskommt, variiert aber je nachdem, welchen Teil der Anleitung man tatsächlich verwendet. Und genau so ist es mit unserer DNA. In jeder unserer Zellen haben wir genau die gleiche DNA, also die gleiche Anleitung. Und trotzdem kommen ganz unterschiedliche Zellen heraus. Und das ist, weil jede Zelle auch unterschiedliche Gene verwendet. Mehr zur menschlichen Zelle erklärt uns unser heutiger Gast, Professor Fabian Theiß. Fabian, könntest du bitte dich und deine Forschung vorstellen?
Hallo, ich heiße Fabian Theiß. Ich bin Professor für Computerbiologie hier an der TU München und am Helmholtz-Zentrum München. In Helmholtz-Münich machen wir große Modelle für biologische Datenanalysen von Molekülen bis hin zu phänotypischer Variation. Komisches Wort, phänotypische Variation, im Prinzip Ähnlichkeiten über Patienten, so solche Sachen. Und da gibt es mittlerweile so große Daten in unserem Feld, dass man da wirklich von verschiedensten Arten künstliche Intelligenz, Machine Learning Methoden braucht. Das ist das, wo wir Experten sind für.
Und was motiviert dich, an der Schnittstelle zwischen Computerwissenschaften und Biologie zu forschen?
Ja, da gibt es immer so zwei Sachen. Ich finde zum einen, was ich super spannend schon immer irgendwie fand, ist die Tatsache, dass man halt einfach auf großen Daten rumspielen kann. Also wirklich einfach das rein Methodische. Da komme ich her, ich habe ursprünglich Mathe und Physik gemacht und habe da also wirklich einfach mich mit methodischen Themen auseinandergesetzt. Habe aber da mich dafür interessiert, dass einfach so ganz großen Datenmengen Muster findet. Maschinelles Lernen, das ist das, was wir machen, also KI, das heißt eigentlich Sinn in Unordnung reinbringen. Wenn man so will, das finde ich echt spannend. Der ist vielleicht das letzte Jahrhundert, so das Jahrhundert der Physik gewesen. Ja, ganz viele Revolutionen, Nobelpreise, Richtungen, von der Kernphysik bis zu, ja, dass man Raketen auf den Mond gebracht hat oder was. Ja, und die Sprache, die man dafür gebraucht hat, war die Mathematik, offensichtlich. Ja, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie einen Ball schmeiße, dann kann ich halt ausrechnen, wo der hinfliegt. In der Biologie, was viele vielleicht auch so ein bisschen sagen, ist jetzt das große Problem des 21. Jahrhunderts, die Biologie, die Biomedizin. Ja. Da ist es halt nicht ganz so klar, weil wir so ein komplexes System sind, unser Körper, unsere Zellen. Weil es da so komplex miteinander interagiert, dass es da einfache, klare, komplett richtige Gleichungen gibt. Ja. Wir sind komplexe Systeme, dafür braucht man eben statistische Methoden. Und wenn man so will, kann man sagen, dass da das Machine Learning oder die KI eben die Sprache dafür sein könnte, um eben diese Komplexität zu entwirren. Deswegen interessiere ich mich für Data Science. Das ist der rein methodische Teil. Und dann kommt natürlich der anwendungsorientierte Teil. Ich finde es halt einfach super fascinating, dass wir als Menschen aus einer einzigen befruchteten Eizelle entstanden sind. Diese ganze Komplexität, die wir sind, aus einem Ding. Ja, wie geht denn das? Alle unsere Zellen haben das gleiche Programm, aber machen diese verschiedenen Sachen, die Zellen neben unserem Körper tun. Und natürlich, wenn wir dann krank werden, sind es auch wieder Prozesse, die auf der zellulären Ebene ablaufen, die man irgendwie doch verstehen müsste. Ich habe mich eigentlich schon immer irgendwie für Computer interessiert, hat mir schon immer Spaß gemacht seit meiner Kindheit. Und wenn man so will, sind diese Zellen jetzt so biologische Äquivalente, sind auch so kleine Computer, die äußere Einflüsse nehmen und dann irgendwie Entscheidungen treffen, ob sie weiter wachsen, ob sie absterben und sowas. Und das quasi zu verstehen, dafür auch ein Modell zu entwickeln, das finde ich total spannend. Und wenn man das kann, dann löst man natürlich auch alle möglichen Anwendungsprobleme.
Du hast jetzt mehrfach die Zelle erwähnt. Vielleicht gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Könntest du uns kurz erklären, wie sieht so eine Zelle eigentlich aus?
Ja, haben vielleicht alle von uns schon irgendwann mal in so ein Mikroskop reingeschaut, ja. Vielleicht von Zwiebelzellen oder sowas. Ja, das sind halt so Zellen, sind, wenn man so will, die kleinste Einheit des Lebens, ja. Das heißt, die Biochemie, die da funktioniert, die ist eben so eine Membran gewickelt und das sind eben kleine Einheiten, die sich vervielfältigen können, die sich teilen können, sich kopieren können und dann eben multizelluläre Organismen auch ausmachen. Und da können dann eben Zellen verschiedene Spezifikationen, also bestimmte Aufgaben dann übernehmen, die dann das gesamte Ding dann halt am Leben hält. Und wenn man so in das Mikroskop reinschaut, dann sieht man vielleicht Pflanzenzellen, die ein bisschen größer sind, aber so menschliche, also Zellen von Wirbeltieren, die sind so eine Größenordnung von ein paar Mikrometer groß. Also verschiedene Formen, ganz, ganz unterschiedliche Größen, ganz kleine. Meistens haben sie einen Nukleus drin, in so einem Fall, die dann also einen Zellkern haben, wo dann die DNA eingepackt ist, die dann abgelesen wird und dann Proteine macht, die dann irgendwelche Aufgaben ausführen. Ja, das ist echt so eine ganz kleine, sehr komplexe Maschine.
Die menschliche Zelle ist also sehr klein. Sie ist mit dem bloßen Auge nicht sichtbar. Die Zellen sind die Grundbausteine unseres Körpers. Also jedes Gewebe und alle Organe bestehen aus vielen verschiedenen Zellen. Beispiele sind Nervenzellen, Hautzellen oder Muskelzellen. Alle Zellen haben einen Zellkern und darin liegt die DNA. Die einzige Ausnahme dafür sind die roten Blutkörperchen. Das heißt aber, dass alle Zellen die gleiche Anleitung haben. Wie kommt es dann dazu, dass sie unterschiedliche Aufgaben im Körper erfüllen können? Also wie kann es sein, dass man mit einer Anleitung zu unterschiedlichen Funktionen kommt?
Ja, das ist echt faszinierend, oder? Die heißt, die DNA ist in uns allen gleich, bis auf kleine Mutationen, die aber dann manchmal korrigiert werden, manchmal auch nicht. Aber eigentlich ist die überall dasselbe, so 2 Milliarden Basenpaaren, wenn man so will, Zeilen lang. Ja, wenn man es ausrollt, das Programm von der Zelle, dann ist es, ich glaube, so 2 Meter hoch oder sowas, ja. In jedem kleinen Zellkern so ein komplexes Ding drin. Und überall das Gleiche. Aber verschiedene Sachen sind eben verschieden aktiv in verschiedenen Zellen. Das ist so Wunder oder die Cleverness der sogenannten Genregulation, dass halt unterschiedliche Programme in unterschiedlichen Zellen benutzt und aktiv werden und an sind. Zum Beispiel diese pluripotente Stammzelle, also diese Eizelle, die dann eben alles das macht, was wir sind und noch ein bisschen was drüber hinaus, was dann so bei der Geburt dann wegkommt oder auch vorher, das hat auch ganz viele Programme aktiv, ja. Und dann werden da zum Beispiel dann erstmal so die 3 Keimblätter gemacht, ja, was das Innere ist, Ektoderm und auch so Blutsachen. Und diese immer weitere diese Differenzierung, das ist echt ein faszinierender Prozess. Manche Leute vergleichen das heißt auch manchmal Waddingtons Landscape mit so wirklich so einer Landschaft. Wenn man sich so vorstellen kann, keine Ahnung, du hast ja die Zugspitze, da sitzt da oben die Eizelle drauf, ja, und die hat dann alle Möglichkeiten noch, die sie machen kann. Die rollt dann sozusagen runter in verschiedene Täler. Und einmal rollt sie ins eine Tal, dann wird sie halt eine Zelltyp, machen wir ins andere, ins dritte. Weil ich sie eben teilen kann, kommen sozusagen verschiedene Zelltypen auch raus. Und das Runterrollen bedeutet dann, dass da halt manche Programme angehen. Es gibt verschiedene biochemische Prozesse, wie das geht. Das nennt man auch auf Epigenomik. Aber ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen, wenn du quasi überall in den Zellen nur die DNA auslesen würdest, dann würdest du nicht merken, was die eigentlich machen. Aber wenn du ausliest, was die produzieren, die DNA, also das Programm der Zelle, das wird abgelesen, sogenannte Messenger-RNAs, mRNA, mit sicher ganz viele schon gehört nach der Covid-Krise mit den mRNA-Vaccines. Ja, diese Messenger-RNAs sind eben kleine Stückchen von einsträngiger RNA eben dann, die dann eben zu Proteinen weiter abgelesen wird. Aber diese Dinger, die kann man halt auch lesen und die sind dann unterschiedlich. Das heißt, du kannst ja pro Zelle viele von diesen mRNAs messen, damit weißt du dann, was die macht. Das heißt, du kannst sozusagen diesen Zellzustand oder was die Zelle eben da gerade macht, durch Messung vieler dieser mRNAs machen. Und das ist dann sehr, sehr unterschiedlich zwischen Einzelzellen, obwohl die alle die gleiche DNA haben.
Wiederholen wir nochmal schnell die Grundlagen der Genetik. In unserem Zellkern ist die DNA, das ist die volle Anleitung. Von gewissen Abschnitten der DNA werden dann Kopien gemacht, das ist dann die mRNA, und das ist dann die Anleitung für die Proteine. Wenn wir das jetzt auf das Gleichnis vom Anfang übertragen, also das Kochbuch, dann ist eben das Kochbuch die DNA, die in jeder Zelle komplett vorhanden ist. Die mRNA wäre dann sozusagen eine Kopie von dem jeweiligen Rezept, das man vorhat zu kochen. Und das fertig gekochte Gericht, das entspricht dann den Proteinen der Zellen. Also das ist sozusagen die Aufgabe, die diese Zelle hat. Fabian hat es in seiner Erklärung hier gerade Programm genannt. Wenn man sich jetzt also das gesamte Kochbuch, also die gesamte DNA ansieht, dann weiß man nicht wirklich, was diese Zelle für Aufgaben hat. Wenn man sich aber nur die Kopien der Rezepte, also die mRNA-Abschnitte ansieht, dann weiß man, was diese Zelle machen wird. Aber woher weiß die Zelle, wohin sie überhaupt möchte? Also wenn man sich diese Waddingtons Landscape vorstellt, woher weiß die Zelle, in welches Tal sie rollen möchte und welche Aufgaben sie später erfüllen möchte?
Tiefe Frage, ja. Also wenn man so will, ist das tatsächlich eine der Holy Grails in der Zellbiologie. Wie funktioniert denn tatsächlich diese Entscheidung? Was ist denn der kausale Grund, dass die eine Zelle das macht, die andere Zelle das macht, selbst wenn du diesen Zustand kennst? Was ist da kausal dahinter? Also was treibt es an? Da können wir eine ganze Reihe von speziellen Antworten geben. Wir wissen zum Beispiel, dass für einen bestimmten Subzelltyp an Blutzellen irgendein Transkriptionsfaktor, wie man das heißt, also ein bestimmtes Gen an ist, das heißt dann GATA1 oder sowas, was macht dann das gegenüber PU1, das was anderes macht. Da gibt es so verschiedene Gene, ja, die verschiedene Sachen machen. Aber so eine allgemeine Beschreibung, ja, das ist das, was wir mit unseren KI-Methoden im Prinzip machen wollen. Ja, wir möchten eigentlich feststellen, wenn ich eine Zelle nehme, vielleicht deren Zustand vielleicht noch ein bisschen mehr messt, dass ich dann wirklich vorhersagen kann, was machen die als nächstes. Und wahrscheinlich kann ich es natürlich nicht perfekt vorhersagen, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel von so einer Stammzelle kann ich nicht sagen, was macht die als nächste Zelle, sondern ich kann sagen, zu 30% macht es die, zu 20% die, zu 30% was anderes oder sowas. Also mit Wahrscheinlichkeit muss man dann arbeiten, um dann eben sagen zu können, dass das insgesamt dann so eine Population an Zellen machen kann.
Also verstehe ich das richtig? Das ist bis heute noch nicht endgültig geklärt.
Absolut nicht, absolut. Also es ist wirklich nicht nur ein Holy Grail, sondern echt ein hartes, offenes Problem. Meiner Meinung nach vielleicht sogar das Problem, wie man auch in menschlicher Gesundheit, also auch nicht zellulär, eine ganze Reihe von Antworten finden kann. Und wenn man natürlich irgendwie kleine Medikamenten entwickeln möchte, ja, dann möchten wir wissen, wie die auf Zellen wirken. Ja. Wenn ich jetzt ein Modell habe, das die Antwort einer Zelle auf eine sogenannte Perturbation, also eine Veränderung, vorhersagen kann, ja, dann habe ich im Prinzip ja schon das Problem gelöst, bis ich gucken kann, was machen denn die verschiedenen Sachen. Ja. Das heißt, so ein Modell zu bauen, das ist alles andere als gelöst. Da gibt es erste Schritte dahin, aber das ist ein richtig schweres Problem. Ja. Und auch ein sehr schönes und spannendes, wo halt ganz viele Leute auch dran arbeiten, was uns auch sehr busy hält.
Und trifft das dann auch auf die Embryogenese zu? Also wenn sich die menschlichen Zellen kurz nach der Befruchtung anfangen zu differenzieren, weiß man hier auch nicht wirklich, wie diese Zellen diese Entscheidung treffen, welche Art von Zelle sie jeweils werden?
Guter Punkt, ja. Was ich jetzt gesagt habe, was nicht bekannt ist, wie man sozusagen das in der größten Allgemeinheit beschreiben kann. Für ganz, ganz viele so bestimmte Übergänge, bestimmte Differenzierungsfragen oder auch bestimmte Fragen, was in der Krankheit passiert, gibt es natürlich sehr, sehr viele Informationen. Das ist das Schöne an der Biologie. Es gibt unheimlich viele Paper. Es gibt unheimlich viel wissenschaftliche Erkenntnisse, Wissen und Fortschritt, der immer den einen oder anderen Aspekt beleuchtet. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade über Embryogenese reden, in einfachen Organismen ist es sogar komplett ausgemappt, wie wir sagen, also komplett aufgelöst. Also es gibt das ganze größte Reich des Lebens sind Einzeller, ja. In Einzellern sind viele von den Fragen irgendwie anders, weil sie differenzieren ja nicht, weißt du, die vervielfältigen sich halt, aber auch da kann man fragen, wann ist denn der Zustand da, wann so ein E. coli-Bakterium jetzt bleibt und wann es plötzlich halt in Proliferation geht. Da kann man zum Beispiel sagen, wenn halt genug Essen dann runter ist, dann macht diese eine oder diese andere Art von biochemischen Pathway an, um sich dann eben das Essen zu nehmen und dann zu vervielfältigen. In mehrzellulären Organismen ist es zum Teil auch bekannt. Also zum Beispiel in einer bestimmten Sorte von Fadenwürmern, die ganz bekannt ist, das heißt C. elegans, das ist eins der bekannten Modellsysteme, da haben wirklich Forscher schon alle möglichen Differenzierungsschritte ausgeschrieben. Da kommen dann ein paar tausend Neuronen raus, die der Wurm dann am Schluss im Gehirn hat. Das ist nicht viel, das ist ein total kleines Ding. Und da weiß man wirklich, was Schritt für Schritt passiert. Ja, das ist sogar deterministisch. Bei komplexeren Organismen, so wie Mäuse, Affen oder wir, da ist es so, dass da viel statistisch auch nur passiert. Also da kann man quasi nicht der Reihe nach alles detailliert hinschreiben. Auch da sind ganz viele von den Übergängen natürlich ausgemappt und beschrieben. Ebenso auch in bestimmten Krankheiten dann und so weiter. Aber wie gesagt, in der Allgemeinheit, da ist es nicht bekannt. Und natürlich auch nicht in dieser Verknüpfung mit kausalen Veränderungen. Kausal heißt, wenn ich irgendwie was mit Absicht hervorrufen möchte, das dann wirklich eine Änderung macht, was muss ich denn da wirklich machen? Was muss ich da draufschmeißen, um dann das in eine andere Richtung zu bringen, weil ich halt irgendwie eine Krankheit behandeln möchte oder so. Und das ist noch offen.
Vieles weiß man heute also schon. So ganz generell, wie sich eine Zelle entscheidet, was sie für Aufgaben erfüllen wird, das weiß man eben noch nicht. Aber wie viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es denn hier überhaupt? Also aus wie vielen unterschiedlichen Zelltypen besteht der Mensch?
Das ist eine sehr gute Frage. Kann man lang drüber diskutieren. Ich bin ja in diesem menschlichen Zellatlas-Projekt, Human Cell Atlas-Projekt unterwegs, bin auch im Organizing Committee und baue da für manche Organe Atlanten mit ganz vielen Kollegen, riesiges internationales Projekt. Und bei unseren ersten Treffen ist auch immer die Diskussion aufkommen, jetzt erstmal nicht wie viele, sondern eher mal, was ist ein Zelltyp überhaupt? Wie definiert man das? Ja. Weil was du nicht definieren kannst, kannst du auch schlecht zählen. Das heißt, wie kann man sich da eine Übersicht kriegen? Wenn man zum Beispiel auf Wikipedia guckt, das ist typischerweise, was man vielleicht erstmal macht, wenn man wissen möchte, wie gibt es zum Beispiel von Gehirnzellen, da stehen da vielleicht, weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber vor ein paar Jahren war es so, da stehen da irgendwie 9 oder 10 verschiedene Zelltypen drin. Da gibt es 2 Sorten von Neuronen, da gibt es ja noch irgendwelche Gliazellen und so, da zählt man so ein bisschen auf, was da so drin ist. Turns out, wenn man dann andere Art von Bestimmung macht, was so eine Zelle kann, zum Beispiel eben diese mRNA-Zellen, von denen ich da gerade gesprochen habe. Wenn man alle auf einmal zählt, die so da sind, dann nennt man das ein Transkriptom machen. Also nicht nur ein Transkript, mRNA ist ein Transkript, sondern ganz viele, macht man Transkriptom. Und wenn man die dann nach Ähnlichkeiten gruppiert, kriegen Kollegen gerade über 1000 verschiedene Zelltypen im Gehirn raus, die relevant sind. Meistens ist es so, dass es halt so Obergruppen gibt wie Immunzellen, dann Epithelzellen, also verschiedene Sorten von groben Zellen. Dann zoomt man rein und dann kommen da immer wieder Untertypen, immer Untertypen. Was man also eigentlich jetzt gerade glaubt, ist, dass halt, es gibt sozusagen den Raum aller Zellen. Wenn man zum Beispiel den mit Transkript und mit anderen Sachen misst, dann sind es da halt irgendwelche Punkte drin. Und in bestimmten Regionen sind dann ganz viele von diesen Punkten, das sind ganz viele von den Zellen da. Und wenn die dann ganz viele sind, dann nennt man das halt Zelltyp. Und wo man dann einen Rand macht, den kann man eben ganz grob machen. Oder man zoomt da rein, dann kriegt man wieder Untertypen und Untertypen. Das ist so, wie wenn man uns Menschen irgendwie hinstellt, ganz viele auf einmal, dann kannst du auch fragen, keine Ahnung, wie viele Typen von Menschen gibt's denn? Und wahrscheinlich machen dann, der eine oder andere sagt immer, da gibt's erstmal junge, mittelalte, alte oder sowas. Oder der andere sagt dann, da gibt's welche, die Männer oder Frauen sind. Aber immer gibt's wieder was dazwischen, in allen von diesen Dingern auch. Das heißt, diese Subauflösung ist halt auch bei den Zellen nicht sehr eindeutig. Was wir machen, ist dann ganz konkret für Organe, dass wir dann solche Kategorien eben aufbauen. Wir haben zum Beispiel gerade einen menschlichen Lungenatlas gemacht und haben auch eine Oberkategorie, wo wir dann drei Zelltyparten erstmal annotiert haben und dann gehen wir runter, da kommen wir auf bis zu 100 verschiedenen Zelltypen dann zum Beispiel an der Lunge.
Das gerade erwähnte Transkriptom ist also die Summe der ganzen RNA in einer Zelle. Das würde in unserem Gleichnis also allen Kopien von den Rezepten entsprechen. Dieses Transkriptom zeigt die Unterschiede zwischen den Zellen, aber trotzdem ist es nicht ganz eindeutig, wie viele Zelltypen es wirklich gibt, weil die Abgrenzung nicht so einfach ist. Der eben erwähnte Human Cell Atlas beschäftigt sich mit dieser Frage. Aber was genau sind denn die Ziele von diesem Projekt?
Der menschliche Zellatlas hat das Ziel, so eine Art Kategorisierung oder Inventur aller menschlichen Zellen zu machen erstmal. Das ist sozusagen das ganz große Ziel. Natürlich mit allen möglichen Problemen, weil halt wir Menschen alle unterschiedlich sind. Das heißt, wenn ich Zellen aufmache, dann ist es über Menschen verschieden. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben erstmal ein Modell Menschen. Und da haben wir natürlich dann auch verschiedenste Organismen. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es Billionen von verschiedenen Zellen gibt. Das heißt, wenn man einen Zellenatlas baut, da kann man natürlich nie hoffen, alle Zellen auf einmal zu messen. Und das ist auch gar nicht notwendig, weil wenn man halt ein paar Repräsentanten einer Kategorie von bestimmten Zelltyp oder von ähnlichen Zellen hat, dann reicht es auch aus. Aber was wir im Prinzip machen wollen, ist, weil es eben diese Techniken gibt, um diese Einzelzell-Genexpression machen zu können, ist eben halt erstmal diese Kontrolle zu bilden. In vieler Hinsicht sehen das Leute so ein bisschen als so eine Art Spiritual Successor, also ein spiritueller Nachfolger des menschlichen Genomprojektes, wo man halt auch so eine Art Inventur des menschlichen Genoms eben gemacht hat. Und natürlich dann auch festgestellt hat, dass, hey, das Genom ist nicht alles das Gleiche. Erstmal macht man so eine Referenz und dann vergleicht man das, was eben unterschiedlich ist. Und eines der Ziele im IRGA ist ja auch dann eben Zugriff auf die Variationen im Genom zu machen. Und genauso kann man bei dem Zellatlas jetzt eben auch erstmal einen Referenzatlas machen, der auch aus verschiedensten Leuten schon mal zusammen besteht, um dann eben die Varianz über Leute zu machen. Und dann kann man auch natürlich Krankheiten wieder drauf machen. Aber erstmal ist es wirklich so eine Ressource, die dann extrem nützlich für verschiedene Downstream-Fragen sein wird.
Könntest du uns noch erklären, warum es überhaupt so wichtig ist, diese Zellunterschiede so genau zu kennen?
Also da gibt's auch wieder zwei Antworten. Es kommt darauf an, was du machen willst. Also wenn du wirklich versuchen willst zu verstehen, was passiert, ja, wenn du wirklich sozusagen ein Modell der Wirklichkeit bauen möchtest, dann möchtest du natürlich dann irgendwie halt verschiedene Einflüsse da, verschiedene Sachen versuchen zu verstehen. Und wenn du halt so tust, als wären wir nur so ein Mittelwert aus den verschiedenen Sachen, dann kann man halt nicht so richtig verstehen, was passiert. Das ist so, wie wenn du eine Schulklasse anschaust, meinetwegen, und sagst, der mittlere Schüler ist halt halb Junge, halb Mädchen so ungefähr. Weißt du, das gibt's halt gar nicht. Ja? Genauso ist halt so ein Mittelwert von der Zelle, den gibt's halt dann auch nicht. Für eine Reihe von Fragestellungen ist es dann trotzdem ein bisschen egal. Manchmal geht es auch so. Aber wenn du wirklich mechanistisch versuchen willst, was zu verstehen, warum halt jetzt, keine Ahnung, diese Moleküle da hochkommen oder so, naja, dann musst du halt irgendwie wissen, was in der Zelle passiert. Das ist sozusagen das Argument, warum es sinnvoll ist, eben so. Also natürlich machen wir alles komplizierter und so. Und die Analysen sind schwerer. Also wenn wir es machen. Für die Diagnostik, also gar nicht jetzt, um das Verstehen besser zu machen, aber einfach nur, um irgendwas rauszufinden, um dann halt sagen, hey, da gibt's die Krankheit, ja oder nein, dafür kann es auch helfen. Wenn man jetzt irgendein Objekt betrachtet, das unabhängig ist von der Zelle, wie zum Beispiel die DNA, wie du gerade gesagt hast, das Programm ist in allem das Gleiche, du brauchst es natürlich nicht, da machst du einfach Mittelwerte von Hunderttausenden von Zellen. Für manche Sachen aber, gerade wenn es halt irgendwie ganz bestimmte, also Meiste Krankheiten entstehen meistens nicht in allen Zellen zugleich. Sondern die sind halt irgendwie spezifisch irgendwas. Ja, keine Ahnung, wenn du eine Infektion, Krankheit hast, dann schaust du halt in der Lunge in bestimmten Lungenbläschen oder sowas, ja. Wenn du einen Krebs hast, ist der halt auch nur in einem gewissen Areal. Wenn du jetzt da so eine Biopsie nimmst und da ist ja ganz viel Nicht-Krebsgewebe dabei, dann verschlechterst du halt sozusagen dein Signal. Das heißt, am liebsten hättest du eine Technik, die sensitiv auf irgendwie eine bestimmte Sache reagiert, die dann für dich wichtig ist. Zum Beispiel eben diese eine Tumorzelle oder sowas. Ja. Wenn du die rausfinden kannst, dann kannst du sagen, hey, da ist noch irgendwie was übrig, was deine Bestrahlung nicht erwischt hat und dann musst du mit der weitermachen oder sowas. Ja. Übrigens, Tumorzelle ist kein so ganz gutes Beispiel, wo du Transkriptionen brauchst, weil Tumorzellen ist ja oft auch wirklich eine genetische Veränderung drin. Das heißt, da siehst du ja auch, was auf der DNA unterschiedlich ist. Aber im Prinzip ist das so eins der Beispiele, genauso bei Infektionen und so weiter.
Bei der Recherche zu diesem Thema bin ich oft über das Smoothie-Beispiel gestolpert. Das Smoothie-Beispiel erklärt, dass die bisherigen Sequenziermethoden einem Obst-Smoothie gleichen. Man hatte also viel unterschiedliches Obst, oder in unserem Fall viele unterschiedliche Zellen, die alle zusammengeworfen und vermischt waren. Mit der Einzelzellsequenzierung kann man dann also das erste Mal tatsächlich jedes Obst für sich selber oder eben jede Zelle für sich selber genauer ansehen und so auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Zellen herausfinden. Aber warum genau ist KI, also künstliche Intelligenz, im Zusammenhang mit Zellen so wichtig? Liegt das einfach daran, dass die Daten so enorm groß sind, dass es keine andere Analysemöglichkeiten mehr gibt?
Also erstmal bin ich fest davon überzeugt, dass wir unabhängig von der Größe der Datensätze in fast allen biomedizinischen Fragestellungen Künstliche Intelligenz helfen wird, weil wir als Menschen oder als Organismen halt nie einfach sind. Weißt du, wir sind halt nicht nur ein Datentyp, sondern passiert alles ganz viel zugleich. Ja? Das heißt, du kannst natürlich das jetzt kompliziert machen, indem du solche multimodalen Messungen machst, von denen wir gerade gesprochen haben. Aber selbst wenn du die nicht machst, dann gibt's halt so eine Historie. Du warst vorher schon beim Arzt, hast das angeschaut. Du hast vielleicht irgendwie mal da mal Blut abgenommen, dann hast du, keine Ahnung, noch hier Gewicht gemessen und dann hast du vielleicht noch einen Zeitverlauf mit irgendwelchen EKG-Daten und sowas gemacht. Das heißt, die sind an sich komplex und diese verschiedenen Projektionen, die dann Messungen sind, die wir zu verschiedenen Zeitpunkten von uns haben oder vielleicht auch Behandlungen wie Medikamente und sowas, die sind halt einfach da. Was wir zum Beispiel wirklich gemacht haben, ist, dass wir diese Techniken, die wir zur Einzelzellanalyse nehmen, auch nehmen, um Variationen über Menschen zu lernen. Haben gerade ein Paper rausgebracht, wie wir solche Sachen beschreiben und dann auch so Trajektorien und sowas suchen. Im Prinzip brauchen wir KI, um diese Komplexität Herr zu werden. Meine Vision für Medizin der Zukunft ist tatsächlich, das ist, glaube ich, nicht nur eine, sondern das teilen, glaube ich, ganz, ganz viele Kollegen, ist, dass du im Prinzip im Hintergrund so eine KI oder ein Modell, wenn du so willst, hast, die dann Informationen, die über mich mal zusammengebracht haben, die ich dann auch nur freigeben kann, alles datensicher und so, abgebildet werden kann auf die Variation, die es halt so in Menschen gibt, um dann zu gucken, hey, das ist bei mir im gesunden Bereich das nicht, aber das eben davon weggeht von dieser wertekontrollierten Sache, wie wenn diese eine Blutwert zwischen 80 und 120 ist, dann ist es gut, sonst ist es nicht. Das ist halt einfach zu einfach. Weißt du, weil alle möglichen anderen Sachen auch noch geben, die damit zusammenhängen, die ich als Mensch aber gar nicht so einfach verstehen kann. Aber wenn ich mal als Arzt unterstützt werde eben von so einem komplexen Modell, dann kann ich eben Sinn machen aus diesen ganzen komplexen Daten.
Die künstliche Intelligenz hilft also vor allem bei der Komplexität dieser Daten. Aber spielt die Größe der Daten hier auch eine Rolle?
Ja, das Schöne, dass diese Technik jetzt so hochskaliert sind, dass eben im Vergleich zu den Anfängen, die natürlich sehr bescheiden waren von der Anzahl, heutzutage in typischen Experimenten 10 bis 100.000 von, vielleicht sogar bis zu Millionen von Zellen in einem einzigen Experiment beobachtet und pro Zelle dann eben diese 20, 30.000 Werte oder sowas zugleich noch hat. Also wirklich riesige Datenmengen, die dann entsprechend angeguckt werden können. Und idealerweise, und deswegen macht es das auch so spannend, nicht nur an sich angeguckt werden können, sondern abgebildet werden auf so eine Referenzkarte, wie zum Beispiel diese menschliche Zellatlas. Das heißt, wenn du jetzt, das heißt, die Lunge zum Beispiel von deinen Patienten jetzt machst, dann kannst du es projizieren auf das, was wir als gesunde Referenz haben und kannst gucken, hey, da bin ich so im normalen Bereich, oh, und da ist irgendwas anderes.
Die Schnittstelle zwischen Computerwissenschaften und der Genetik ist ja doch sehr spezifisch. Ist es schwierig, für diesen Bereich Nachwuchsforschende zu finden?
Weißt du, Talente in KI finden, also in KI generell, aber vielleicht auch, also in MINT generell, aber in KI speziell, Talente zu finden, dann auch die auszubilden und dann eben nicht nur in der Forschung, sondern natürlich dann auch in der Industrie, sei es jetzt in der Biomedizin auch darüber hinaus, zu bekommen, das halte ich halt für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und das ist auch was, glaube ich, was uns im Prinzip hier in Deutschland Standortvorteil verschafft, dass wir die tolle Universitäten, tolle außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben, dass wir da eben an der Ausbildung wirklich doch gut dranbleiben.
Wie ist denn für die meisten Leute der Zugang zu dieser Schnittstelle? Also Studiert man eher vorher Computerwissenschaften und kommt dann in die Biologie oder studiert man vorher Biologie und kommt dann ein bisschen in die Computerwissenschaften?
Genau, eigentlich so ein ganz guter Mischmasch. Also da kommen eine ganze Reihe von den Domänenwissenschaften, das heißt Biologie, Medizin und so weiter rein. Aber viele auch, die aus Computerwissenschaften, aus der Mathematik, aus der Physik kommen, die sich dann eben für die Domäne mehr interessieren und dann sozusagen an diese Schnittstelle gehen. Ich glaube, ganz viel moderne Forschung basiert eben an den Schnittstellen und Bioinformatik, Computer, Biomedizin und sowas ist eben gerade so eine wirklich spannende Schnittstelle, sowas passiert. Das passiert oft zwischen Bachelor, Master, aber oft dann auch erst danach für Doktorarbeit. Ich habe zum Beispiel in München diese Munich School for Data Science aufgebaut, wo wir eben auch solche Schnittstellendisziplinen dann eben forschen, insbesondere eben auch in der Biomedizin und in der Lebenswissenschaften.
Zum Schluss wüsste ich noch gerne, wie du die Zukunft, also circa die nächsten 10 Jahre, von dieser Schnittstelle zwischen KI und Genetik siehst. Also wie denkst du, wird sich die Forschung weiterentwickeln und wie werden sich diese Veränderungen in der Versorgung widerspiegeln? Fangen wir erstmal vielleicht mit deinen Zukunftsprognosen für die Forschung an.
Also ich finde, wir sind gerade einen sehr spannenden Zeitpunkt. Dieses Verständnis oder diese Sichtbarkeit, die KI in bestimmten Bereichen bei uns schon ganz lange hat. Also die Leute sind seit 10 Jahren bekannt, dass wir natürlich in biologischen Systemen Machine Learning Modelle oder sowas machen muss. Ja. Aber in der Allgemeinheit, gerade so breit, ist es ja vielleicht erst in dem letzten Jahr oder so passiert, dass jetzt KI plötzlich eins der, vielleicht sogar der Kernthemen des wissenschaftlichen Fortschritts ist, wo man halt dann jeder schon mal so ein Chatbot oder sowas ausprobiert hat und gemerkt hat, wie faszinierend es ist, was diese Dinge können, wenn die einfach nur viel groß genug Daten angucken. Und insofern ist natürlich diese Idee, dass die Verallgemeinung von diesen Chatbot-Modellen, sogenannte Foundation Models, für alle möglichen Bereiche zu machen, gerade extrem interessant und viele Leute probieren, dass man wirklich verschiedene Arten von Daten zusammenbringen kann und dann auch denen spannende Fragen stellen können. Insofern glaube ich, dass in der Zukunft die Art, wie wir biomedizinische Forschung machen, sich signifikant ändern wird. Zurzeit ist es so, dass meine biologischen oder medizinischen Partner oft extremst clevere Kombinationen von verschiedenen Daten und Fakten machen, um dann das nächste Experiment zu planen. Ich glaube, dass wir in Zukunft eine Unterstützung durch eine KI bekommen werden, die dann viele von diesen Daten auch integriert und dann eine nächste Hypothese, so ein Ensemble, also eine Reihe von Hypothesen bereitstellt, um dann die sogenannte experimentelle Planung zu unterstützen, wo man dann sagt, hey, schau mal, ich habe jetzt so und so viel Geld, um Experimente zu machen. Wenn ich die 4 verschiedene Experimente mache, dann kriege ich am meisten Informationen über den Bereich raus, der mich interessiert. Und so eine angeleitete Forschung zu machen, die ist, glaube ich, richtig spannend. Lass mich da ein Beispiel vielleicht zu geben aus dem Pharmabereich. Ja. Wenn du Drugs versuchst, also Medikamente versuchst zu entwickeln, dann macht man oft sogenannte Screens, wo man dann einfach so eine Library, also eine Reihe von Molekülen hat, 10, 100.000 von Molekülen, die schmeißt dann drauf aufzählen und guckst dann, welche wachsen, welche nicht und sowas. Das kostet natürlich total viel Geld und ist dann auch nur limitiert, weil die Anzahl der möglichen Moleküle, die übersteigt halt die Anzahl der Atome im Universum. Ja, das heißt, du kannst eh nur so und so viel machen. Das heißt, sobald du mehr als die paar Moleküle machen möchtest oder sobald du Kombinationen machen möchtest, hast du so einen riesigen experimentellen Raum, dass du ein Modell als Unterstützung eh brauchst. Das heißt, die Hoffnung ist, angeleitet durch KI eine bessere Erforschung des nächsten natürlichen Phänomens zu machen. Da, glaube ich, geht es hin, dass man echt so einen experimentellen Loop hat, wo man dann eben durch KI-Unterstützung schneller vielleicht auch bessere Fragen stellen kann und auch bessere Antworten kriegen kann.
Und wie denkst du, wird sich die medizinische Versorgung ändern?
Ich bin natürlich kein Mediziner, ich arbeite gerne mit Medizin zusammen und wir finden auch viele Sachen zusammen raus. Aber ich glaube, dass viele von diesen Techniken, von diesen biologischen und biotechnologischen Revolution, dass da immer mehr Einsatz auch in der Klinik finden werden. Viele von diesen molekularen Assays, die einfach dann oft bis jetzt nur phänotypisch beschriebene Krankheiten mechanistischer beschreiben können, ist natürlich total spannend. Also wenn man jetzt irgendwie so einen molekularen Score hat, wie stark eine Depression ist zum Beispiel, wie kann man denn Long-Covid wirklich beschreiben, dass jetzt über Fragebögen hinausgeht? Solche Sachen sind nicht einfach. Aber wenn sowas natürlich da ist, gibt es zum einen den Patienten viel mehr Grounding, viel mehr Sicherheit und man kann natürlich auch eine konkrete Behandlung machen. Das ist eine Sache. Das andere ist gerade Sequenzierung, weil die eben so billig geworden ist und weil halt die DNA in all unseren Zellen das gleiche ist und sich auch über Lebenszeit nicht massiv verändert, wird, glaube ich, eine Information sein, die in Zukunft von allen von uns mehr oder weniger vorliegen wird oder wir zumindest privat haben. Kostet nicht mehr so viel und dann kannst du halt individuell behandeln, wenn du von jedem den genetischen Hintergrund kennst. Wie geht man damit aber um? Das sind komplexeste Daten. Ja. Du kannst es nicht von Mediziner erwarten, das können wir in der Forschung einfach gar nicht, ja, irgendwie dieses komplexe genetische Bild zu benutzen und dann eine richtige Handlungsanweisung zu machen. Das heißt, wir alle werden uns damit beschäftigen müssen, wie wir sozusagen in viele von unseren Diagnosen auch Genetik mit reinbringen können. Und das ist jetzt für Genetik gesagt, aber es ist natürlich auch dann für Bildgebung sehr, sehr klare klassische Modalität, wo ganz die Machine Learning schon gemacht worden ist. Wie geht man damit um? Wie geht man mit diesen großen medizinischen Bildgebungen um? Wie geht man mit den Health Records um, die wir hoffentlich dann auch mal in Deutschland haben werden. Bisschen später als in anderen Ländern, aber dann doch. Was macht man mit dieser komplexen Information auf einmal? Dafür brauchen wir eben diese KI-Methoden. Ich glaube, dass das auch die Versorger wirklich unterstützen kann und da vielleicht dann auch informiertere Modelle rauskommen können, wie wir dann auch vielleicht besser verstehen, warum dann diese oder jene eine Therapieentscheidung getroffen wurde.
Also fassen wir das Thema noch einmal zusammen. Alle unsere Zellen haben die gleiche Anleitung. Aber je nach Zelltyp werden manche Gene ein- oder ausgeschaltet. Daraus ergibt sich dann eine komplett andere Funktion der einzelnen Zellen. Wenn man jetzt die mRNAs misst, also die Kopien der eingeschalteten Gene, dann kann man die Funktion einer Zelle messen. Professor Theis hat das Transkriptom genannt. Ich habe noch spannend gefunden, dass es gar nicht so einfach ist, vorherzusagen, was eine Zelle als nächstes machen wird oder wie sie auf Medikamente reagieren wird. Bei diesen Fragestellungen kann KI, also künstliche Intelligenz, helfen. Ganz allgemein kann KI helfen, die Komplexität der Gesundheit des Menschen besser zu verstehen. Wer mehr zum Thema KI in der Genetik erfahren möchte, kann sich unsere Folge 9 anhören. Das erwähnte Human Genome Project wird in der Folge 3, die Mondlandung der Genomforschung, vorgestellt. Eng verwandt mit dem heutigen Thema ist auch das Thema Epigenetik. Auch hierzu haben wir eine Folge, Nummer 16, Epigenetik, die Programmierung unserer Zellen. Habt ihr gewusst, dass man noch gar nicht weiß, wie viele menschliche Zellen es gibt? Antwortet uns auf unserer Homepage www.ghga.de/de/code-des-lebens. Dieser Podcast wurde präsentiert von GHGA. Wir bieten Infrastruktur, in welche Genomdaten sowie weitere medizinische Daten sicher gespeichert und kontrolliert zugänglich gemacht werden können. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und ist Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Weitere Informationen findet ihr unter www.ghga.de. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Professor Fabian Theis. Bis zum nächsten Mal.